Liebe Schwestern und Brüder, wer in den letzten Tagen auf die Facebook-Seite unserer Gemeinde geguckt hat, der konnte dort schon das Thema der Predigt lesen, nämlich Behind the Scenes, hinter den Kulissen. Auf vielen DVDs, Spielfilm-DVDs, gibt es ja die Abteilung Extra und da gibt es dann oft auch das Menü Behind the Scenes, also hinter den Kulissen. Dort findet man dann Dokumentationen über die Hintergründe des Films, Einblicke in die Entstehung des Films, wie einzelne Szenen gedreht wurden, aber auch Stellungnahmen und Interviews mit Schauspielern und dem Regisseur zum Thema des Films. Unser Predigttext heute ist so ein Blick hinter die Kulissen, hinter das Geschehen, das damals vor 2000 Jahren in Jerusalem stattfand, das mit dem Einzug Jesu begann, mit seiner Verhaftung, mit seiner Folterung und Hinrichtung am Kreuz weiterging und das, zur großen Überraschung aller Beteiligten, nicht mit Jesu qualvollem Sterben zu Ende war, sondern bei dem mit seiner Auferstehung etwas noch nie Dagewesenes geschah. Der Palmsonntag, das ist ja die Eröffnung der sogenannten großen oder heiligen Woche, den wichtigsten, theologisch und liturgisch höchsten Festtagen für uns Christen. Aber was bedeutet das, was damals geschah? Was steckt dahinter? Welche Bedeutung hat das Wort dieser Weg Jesu ans Kreuz? Unser Predigttext aus dem Johannesevangelium, der lässt uns einen Blick tun hinter die Kulissen des Geschehens. Wir haben ja schon in der letzten Woche gehört, dass der Evangelist Johannes seine ganz eigene Perspektive und Erzählweise hat in seinem Bericht über Jesus. Das Johannesevangelium ist anders aufgebaut als die drei anderen, aber dadurch eröffnet uns der Evangelist Johannes andere, neue Blickwinkel, besondere Einblicke in das Heilsgeschehen. Und so hat Johannes zwischen seinem Bericht über den Einzug Jesu in Jerusalem, den wir gerade gehört haben, und die Leidensgeschichte Jesu mehrere Kapitel eingefügt, mit den sogenannten Abschiedsreden Jesu. Abschiedsreden Jesu an seine Jünger, in denen Jesus seinen Jüngern und damit auch uns Wichtiges sagt für die Zeit, wenn er nicht mehr sichtbar bei ihnen und bei uns ist. Letzte Woche haben wir einen Abschnitt aus diesen Abschiedsreden ausgelegt bekommen. Und bevor Johannes dann mit seinem Bericht über die letzten Stunden Jesu vor seinem Tod fortfährt, gibt er uns in Kapitel 17 einen Blick behind the scenes, hinter die Kulissen. Wie? Indem Johannes uns hineinlauschen lässt in ein Gespräch zwischen Jesus und seinem Vater im Himmel. Und das ist so ein Blick hinter den Vorhang. Jesus bespricht mit seinem Vater die letzten und entscheidenden Dinge für das, was folgt. Man nennt Johannes 17 auch das sogenannte hohe priesterliche Gebet, weil Jesus hier nicht nur für sich selbst, sondern vor allem auch für die betet, die zu ihm gehören, also auch für uns. Tun wir also den Blick hinter die Kulissen und lauschen hinein in das, was Jesus mit seinem Vater bespricht. Ich lese die ersten 8 Verse aus Johannes 17. Wir können den Text ruhig zeigen. Nachdem Jesus das gesagt hatte, erhob er seine Augen zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Das ist das ewige Leben, dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Vater, verherrliche du mich jetzt bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt begann. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir, und du hast sie mir gegeben, und sie haben an deinem Wort festgehalten. Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, gab ich ihnen, und sie haben sie angenommen. Sie haben wirklich erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Zugegeben, die Sprache des Johannesevangeliums ist oft nicht einfach. Johannes spielt da auch mit Sprache, spielt mit bestimmten Begriffen und Worten wie Verherrlichung und Erkennen. Was steckt drin in diesen verschlüsselten Begriffen? Was bedeutet das, was damals vor 2000 Jahren in Jerusalem geschehen ist? Was können wir bei diesem Blick hinter die Kulissen entdecken? Das, was dort in diesen Versen deutlich wird, ist eins. Gott kommt an sein Ziel. Vater, die Stunde ist da. So beginnt das Gespräch Jesu mit dem Vater. Vater, die Stunde ist da. Das steht im Gegensatz zu einem Vers ganz am Anfang des Johannesevangeliums. Dort in Kapitel 2 entgegnet Jesus seiner Mutter, als sie bei der Hochzeit zu Kana ihn bittet, doch den Brautleuten aus der Klemme zu helfen. Da sagt Jesus, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und jetzt sagt er, Vater, die Stunde ist da. Was für eine Stunde? Die Stunde der Kreuzigung. Die Stunde, in der Jesus mit seinem Tod seinen Weg und seine Aufgabe auf dieser Erde vollendet. Die Stunde, in der er rufen wird, es ist vollbracht. Und zugleich die Stunde, in der Jesus aus dieser Welt zum Vater in die Gottesdimension gehen wird. Vater, die Stunde ist da. Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Jesus ist kurz vor dem Ziel seines Weges auf dieser Erde. Das Werk, das ihm aufgetragen ist, steht vor der Vollendung. Gott kommt an sein Ziel. Das ist das Großartige, das Staunenswerte, was wir beim Blick hinter die Kulissen entdecken können. Vordergründig, da agieren ja andere. Die Priester und Schriftgelehrten, Kaiphas und der Hohe Rat, Judas, die Soldaten, Pilatus und Herodes und schließlich das Hinrichtungskommando. Es scheint so vordergründig, als ob die Menschen mit all ihrer Bosheit und Brutalität siegen. Aber dahinter zeigt sich, dass Gott zum Ziel kommt. Die Passion, das Leiden und der Tod Jesu am Kreuz, das wird ja ihm nicht übergestülpt, wie so ein Verhängnis, gegen das sich nicht wehren könnte. Die Passion rollt ja nicht einfach nur so ab und über Jesus hinweg. Was folgt, musste nicht irgendwie zwangsläufig so geschehen. Nein, was jetzt kommt, ist Folge seines aus freiem Willen getroffenen Entscheidung. Und Jesu Wille ist es, der das Geschehen in Gang bringt und den Ablauf bestimmt. Jesus nimmt die ganze Furchtbarkeit der Passion auf sich, weil er sie aus Liebe zu uns auf sich nehmen will. Also nicht Kaiphas und der Hohe Rat, nicht Pilatus und Herodes befinden darüber, was jetzt geschieht, sondern Jesus in unbegreiflicher Gemeinsamkeit mit dem Vater. Denn Jesus will nur eins, dass der Vater verherrlicht werde. Der Vater soll zu seinem Ziel kommen. Die ganze Heilsgeschichte Gottes zielt auf diesen einen Punkt, wo der Sohn ausruft, es ist vollbracht. Da kommt Gott zum Ziel mit seiner verlorenen Welt. Denn Gottes Ziel ist die wiederhergestellte Gemeinschaft mit seinen verlorenen Söhnen und Töchtern. Und dafür opferte er sich sogar selbst in Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, was für ein Trost und was für eine Zusage. Gott überlässt die Welt, Gott überlässt uns nicht sich selbst. Gott lässt uns nichts ins Chaos und in das Nichts hineinstürzen, sondern er tut alles dafür, dass verirrte und verlorene Menschen, dass du und ich wieder zum Vaterhaus kommen können. Die Welt gleicht, Gott sei Dank, nicht einem Schiff, bei dem die Kommandobrücke nicht besetzt ist. Nein, Gott steht am Ruder. Das Schiff wird hin und her geschaukelt von anderen Kräften und Mächten. Aber Gott kommt an sein Ziel, letztlich und endlich. Und das, finde ich, ist Trost und Zusage. So wie Paul Gerhardt das in seinem Lied befiehl du deine Wege ausgedrückt hat. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Raum und Pfad. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Es mag vieles in unserem Leben verworren und chaotisch erscheinen, aber diesem Gott dürfen wir uns anvertrauen, weil letztlich kommt er an sein Ziel. Und was ist das Ziel Gottes? Was wollte Gott erreichen? Was steht am Ende des Weges Jesu? Was kommt sozusagen dabei heraus? In diesem Text befinden sich zwei Begriffe, die im ganzen Johannesevangelium besondere Bedeutung haben. Verherrlichung und ewiges Leben. Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. So betet Jesus und weiter. Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Vater, verherrliche du mich jetzt bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt entstand. Der Sohn tritt hier vor den Vater und sagt, Auftrag ausgeführt. Mission completed. Das, wozu du mich gesandt hast, habe ich vollbracht. Nun tu der Welt kund, dass du dazu Ja sagst. Der Sohn bittet den Vater um die Bestätigung seines Werks. Und worin besteht dieses Werk? Jesus beschreibt es so, ich habe dich auf der Erde verherrlicht. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Die Worte, die du mir gegeben hast, gab ich ihnen. Zusammengefasst, Jesus hat den Menschen gezeigt und gesagt, wer und wie Gott ist. Und so ist in Jesus ein Stück der Herrlichkeit Gottes auf der Erde sichtbar geworden. Und Jesus hat den Namen Gottes bekannt gemacht. Das heißt, mit seinem Namen ist Gott jetzt auch für die Menschen, für uns ansprechbar, identifizierbar geworden. Und jetzt bittet der den Vater auf dieser Erde verherrlicht hat, darum, dass der Vater nun wiederum ihn verherrlicht. Und es ist das Besondere des Johannesevangeliums, uns zu zeigen, die Verherrlichung, um die Jesus hier bittet, die geschieht nicht erst bei der Auferstehung und Himmelfahrt, nicht erst dann, wenn er zu Rechten Gottes erhöht ist und alle Knie sich vor ihm beugen müssen, sondern die Verherrlichung des Sohnes und damit auch die des Vaters geschieht schon am Kreuz. Menschlich gesehen ist das Kreuz das Zeichen der Niederlage. Aber aus Gottes Perspektive gesehen ist das Kreuz das Zeichen des Sieges. Denn was aussieht wie das Ende, das ist der Anfang. Gott handelt hier anders, als wir das zu denken gewohnt sind. Und kommt doch gerade so an sein Ziel. Und vom Kreuz her fällt ein helles Licht auf das ganze Leben und Wirken Jesu. Und vom Kreuz her wird klar, wer Gott ist. Nämlich der Vater, der sich in Liebe nach seinen Menschen sehnt und sich ihnen völlig zuwendet. Der Gott, der die Sünde verurteilt, aber den Sünder liebt. Der Gott, der im Sohn vom Himmel herabsteigt, sich erniedrigt und selbst stirbt, um uns Menschen das ewige Leben zu geben. Und so wird vom Kreuz her klar, was das Ziel Gottes ist. Die wiederhergestellte Gemeinschaft mit seinen Menschen oder anders gesagt mit den Begriffen des Johannesevangeliums, das ewige Leben für uns. Gott hat uns Menschen im Blick. Das können wir entdecken beim Blick hinter den Vorhang. Er hat uns im Blick, denn wir sollen das ewige Leben haben. Für viele Menschen, wahrscheinlich auch für nicht wenige Christen, ist der Ausdruck ewiges Leben eine Vokabel, mit der sie nicht viel anzufangen wissen. Was heißt das denn? Ewiges Leben. Ein Leben nach dem Tod? Was für eine Art von Leben ist das denn? In welcher Gestalt, in welcher Umgebung und so weiter und so weiter? Jesus sagt in Vers 3 deutlich und klar, was unter ewigem Leben zu verstehen ist, nämlich mehr als Leben nach dem Tod. Das ist das ewige Leben, dich, den einzig wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Das heißt, ewiges Leben hat ein Mensch dann, wenn er Gott erkennt. Und das nicht erst nach dem Tod, sondern auch schon jetzt und hier. Gott erkennen ist ewiges Leben. Der Mensch kann aber Gott nur erkennen, wenn er ihn in Jesus Christus erkennt. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, hat Jesus in Johannes 14 gesagt. Und Jesus gebraucht hier das Wort erkennen in einer Bedeutung, die über unsere Bedeutung hinausgeht. Erkennen im biblischen Sprachgebrauch ist nämlich nicht nur etwas, was mit dem Hirn passiert, sondern es ist ein Beziehungsbegriff. Erkennen ist nicht nur formales Verstehen, sondern Erkennen biblisch bezieht die ganze Person mit ein. Und wenn im Alten Testament davon gesprochen wird, dass ein Mann seine Frau erkannte, dann bedeutet das, dass er sie liebt, dass er mit ihr eine Beziehung eingeht, bis hin zur geschlechtlichen Vereinigung. Erkennen ist also mehr als verstandesmäßig begreifen, gedanklich nachvollziehen. Unter Erkennen versteht Jesus das Vertrauende, ja das Liebende Erkennen, das den Erkennenden in Beziehung bringt zu dem Erkannten, so wie das Erkennen von Mann und Frau. Gottes Ziel ist nämlich die geheilte Beziehung zwischen ihm und seinen Menschen. Eine Beziehung, die selbst der Tod nicht mehr zerstören kann. Gott will das ewige Leben für uns. Und wir hören das beim Blick hinter die Kulissen, wie Jesus zum Vater sagt, Sie, das heißt seine Jünger, Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Sie haben wirklich erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Das heißt, da wo wir erkennen, dass Gott in Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Auferstanden ist, da wo wir erkennen, dass Jesu Kreuz in doppeltem Sinne seine Erhöhung ist, seine Verherrlichung, da haben wir Anteil am ewigen Leben. Da kommt Gottes Heilswillen an sein Ziel. Liebe Schwestern und Brüder, vor uns liegt die Karwoche. Schon in den Passionsandachten der letzten Wochen haben wir den Weg Jesu ans Kreuz betrachtet. Und in der kommenden Woche nehmen uns auch die Texte der fortlaufenden Bibellese mit auf diesen Weg Jesu ans Kreuz. Und auf diesem Weg, da gibt es viele Menschen, von denen wir lesen. Festpilger, Pharisäer, Schriftgelehrte, Priester, Fromme, Unfromme, Juden, Nichtjuden, römische Soldaten und viele andere. Und die meisten von ihnen waren Zuschauer, die aus einer Distanz heraus das sahen, was da mit Jesus geschah. So gibt es bis heute viele Zuschauer. Sie sehen sich das an, was da mit Jesus geschah. Die einen vielleicht mit historischem Interesse, sie wollen möglichst genau das Geschehen damals ans Licht bringen. Andere mit ehrlicher Bewunderung über die Standhaftigkeit und Ausdauer Jesu, wie er doch mit seinem Leben für das eintrat, was er gelehrt hat. Andere sind vielleicht auch mit Mitleid erfüllt, mit Mitleid für einen Menschen, der in einem ungerechten Prozess verurteilt und unschuldig hingerichtet wurde. All das ist ja ehrenwert, aber es ist zu wenig. Es lohnt sich, hinter die Kulissen zu sehen. Es lohnt sich, aus der Zuschauerrolle auszubrechen und in die Karwoche mit einer Haltung hineinzugehen, die ein altes Passionslied so ausdrückt: Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, mich in das Meer der Liebe zu versenken, die dich bewog, von aller Schuld des Bösen uns zu erlösen. Die Passionszeit, insbesondere die Karwoche mit Gründonnerstag, Karfreitag und dann Ostern, das ist mehr als eine Zeit der Erinnerung an vergangenes Geschehen. Denn das, was Jesus tat, kommt erst dort zum Ziel, wo du und ich aus der Zuschauerrolle heraustreten, wo wir uns in diesem Bild in das Meer der Liebe versenken. Und Johannes der Evangelist hat uns deshalb einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht, damit wir es kapieren. Gott kommt in dem, was vordergründig anders aussieht, trotzdem an sein Ziel. Gott kommt an sein Ziel. Die Frage ist, wir auch? Sind wir dabei? Oder um es nochmal mit typischen Johannes-Vokabeln zu sagen, Jesus hat uns erkannt, erkennen wir ihn? Ich wünsche uns allen, dass wir in der kommenden Woche es zum ersten Mal oder auch wieder ganz neu erkennen. Da am Kreuz kommt Gott zu seinem Ziel. Und da am Kreuz, da geht es um mich und um mein ewiges Leben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.